das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Susanne Stichler.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Das war deutlich gestern Abend. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat hier in den Tagesthemen gesagt, ab Sonntag sollen schärfere Einreiseregeln gelten. Er habe diese Zusage vom Bund. Und heute nichts Neues. Keine Bestätigung aus Berlin. Man befinde sich noch immer in der Abstimmung, heißt es. Ja, was ist da los? Warum dauert das so lange, fragen heute viele. Schließlich ist es ja nicht mehr lange hin bis Sonntag. Und dann müssten ja auch noch schnell solche Schilder aufgebaut werden, damit die Reisenden eben den Test nicht vergessen. Auch heute viel Verwirrung, wenig Klarheit, mitten in der Reisezeit. Christian Feld.
Auf vielen Campingplätzen in den Niederlanden kommt es in diesen Tagen anders als ursprünglich geplant. Zahlreiche Urlauber aus Deutschland stornieren ihre Buchung wieder.
Und dann hoffentlich bis nächstes Mal. Okay, gern gemacht. Tschüss.
Szenen vom Montag. So mancher packte vorzeitig, bevor die Niederlande Hochinzidenzgebiet wurden, lieber früher heim als Quarantäne in Deutschland. Und noch etwas könnte sehr bald kommen, eine erweiterte Testpflicht. Jetzt auch für die, die mit dem Auto oder der Bahn unterwegs sind. Das habe ihm die Bundesregierung zugesagt, so Markus Söder gestern in den Tagesthemen. Start schon am 1. August. Heute Vormittag, Regierungspressekonferenz. Die stellvertretende Sprecherin der Kanzlerin hat wie immer jede Menge Papier dabei. Zur Testpflicht hat sie jedoch nichts Konkretes zu vermelden. Vom Gesundheitsministerium, kurz BMG, heißt es:
Wenn es nach dem BMG ginge, dann würde das längst gelten. Wenn es jetzt Anfang August wird, dann können wir das nur begrüßen. Aber wie ich gestern schon mehrfach auf Anfrage mitgeteilt habe, die Abstimmungen dazu in der Bundesregierung dauern im Moment noch an.
Die Abstimmung mit dem SPD-geführten Justizministerium, dessen Auftritt kurz, noch keine Einigung, konstruktive Gespräche. Vizekanzler Scholz sagte am Abend:
Da gibt es rechtliche Fragen zu beantworten. Praktische Fragen. Wir müssen das ja auch aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger denken. Also wenn jemand jetzt im Urlaub in Polen ist, müssen wir ihm ja eine Antwort geben, was das jetzt für ihn bedeutet und was man tun soll. Und da sind wir noch nicht ganz durch.
Urlaubsrückkehrer per Flugzeug brauchen bereits jetzt ein negatives Testergebnis, es sei denn, sie sind vollständig geimpft oder genesen. Das soll bald generell gelten, auch für Bahnreisende und für die, die im Auto zurückkommen. Stichprobenartig würde kontrolliert werden, nicht unbedingt direkt an der Grenze. Aber ab wann? Keine Zeit verlieren, sagen die Grünen.
Wir haben bereits gesehen, dass Reiserückkehrer eben die Infektionen dann auch in Kitas und Schulen wieder reingebracht haben. Und deswegen ist eine Testpflicht für Reiserückkehrer, die jetzt nicht bereits geimpft worden sind, absolut notwendig.
Die deutschen Ferientermine stehen seit längerer Zeit fest. Viele kommen schon wieder zurück aus den Ferien. Also ist schon eine Chance verpasst worden. Wenn jetzt erneut von Seiten des Bundes getrödelt und dann auch vertrödelt wird, mit Hinweis auf alles wichtige Argumente, zeigt es nur, dass man sich nicht rechtzeitig um das Thema bemüht hat.
Und so bringt der Tag eine Erkenntnis. Während die einen am Strand Sonne tanken dürfen, sucht die Bundesregierung weiter eine Lösung für die Testpflichtfrage.
Vor genau zwei Wochen kam sie für die meisten aus dem Nichts, die Flut, und hinterließ mindestens 181 Tote und unendlich viel Zerstörung. Das hier ist Erftstadt am Rand der Eifel. Kurz danach haben die Sturzfluten alles weggerissen, was im Weg stand. Die Erft hat einen Teil der Siedlung einfach verschluckt. Mehrere Häuser sind abgerutscht in die Kiesgrube, Autos, Straßen, Teile der Burg aus dem Mittelalter einfach weg. Hier leben Menschen wortwörtlich am Abgrund. Jens Eberl und Esat Mogul haben ein Ehepaar begleitet, dem die Katastrophe alles genommen hat.
Sie geben sich gegenseitig Halt. Das Ehepaar Schauf hat nur noch sich selbst. So sitzen sie wenige Tage nach dem Hochwasser vor dem Wille-Gymnasium in Erftstadt, der Notanlaufstelle. Silvia und Christian Schauf können nicht nach Hause, denn zu Hause gibt es nicht mehr.
Ich glaube schon, dass wir sagen können, wir sind am schlimmsten betroffen. Wir haben gar nichts, wir sind nicht versichert, wir haben erfahren, dass wir keine Elementarversicherung haben. Wir haben gar nichts. Bei dieses alles weg.
Wir haben jedes Erinnerungsstück, was man von früher hatte, verloren. Ne? gesagt, eben, wir haben vor anderthalb Jahren den Sohn verloren durch eine schlimme Krankheit. Das war schon ein Schock. Nee, den kriegt man bis heute nicht verarbeitet. Jetzt das nochmal dazu. Wenn jetzt noch die kleinste Kleinigkeit passiert, dann weiß ich nicht mehr, was wir auf diesem Planeten sollten.
Dort, wo ihr Haus stand, ist jetzt ein Trümmerfeld. Die nahegelegene Kiesgrube hat es förmlich verschluckt. Eine Woche nach dem Hochwasser können viele Anwohner im Stadtteil Blessem wieder in ihre Häuser. Die Schaufs dürfen nicht in die Nähe ihrer Wohnung, zu gefährlich. Christian Schauf teilt mit einem Seelsorger seine Gedanken, klammert sich an die kleinste Hoffnung.
Dann kann man mir doch eigentlich nicht den Zutritt verwehren und sagen, nee, du kommst hier nicht rein. Wenn ich sage, ich will sehen, dass ich irgendwelche wichtigen Dokumente oder so noch holen kann und sage, okay, wenn ich abstürze, dann hat von euch keiner die Schuld, dann war es meine eigene Dummheit. Da muss man mich auch gehen lassen. Man kann doch jemanden nicht mit Gewalt hindern, an sein Eigentum zu kommen.
Eigentlich nicht. Aber das ist ja ein juristisches Problem. Ja. Aber man kann jemanden hindern, sich in ganz große Gefahr zu begeben.
Bei uns steht die Vorderfront von dem Haus. Unser Haus ist das dritte Haus von den Häusern, die eingestürzt sind. Bei uns steht die Vorderwand. Ja. Und da besteht die Hoffnung, dass vielleicht am Fenster, Richtung Fenster, noch ein bisschen liegt.
Doch ans Haus dürfen sie auch in den nächsten Tagen nicht ran. Immerhin, die Post bekommen die beiden wieder. Inzwischen gibt es in Erfstadt eine Sammelstelle für die Briefe der Wohnungslosen. Doch der Brief, der heute hier ankommt, wirkt fast zynisch.
Das ist eine Rechnung von der Versicherung. Die hilft uns jetzt auch nicht weiter.
Dabei erhoffen sich die beiden etwas Geld von der Versicherung für das Auto, das im Schlamm versunken ist. Doch der Sachbearbeiter am anderen Ende der Leitung scheint das Problem erst gar nicht zu verstehen, will immer wieder einen Gutachter vorbeischicken, der sich das Auto ansehen soll.
Da liegen noch drei Autos von unseren Nachbarn mit da drin in dem Loch. Das wird irgendwann zugeschüttet und alles bleibt da unten liegen. Das ist so tief in der Erde drin, unterm Schlamm und allem begraben. Ganz ehrlich gesagt, ich hatte so einen Fall bisher auch noch nicht.
Wenn das so ist, wie er jetzt sagt, so einen Fall hatten sie noch nie, dann weiß keiner, was machen wir denn jetzt? Ne? Muss da jetzt einer hin, muss da einer mal hin in das Loch gucken oder wo das Auto ist? Und wenn der weiß jetzt, er kommt im Umkreis von 100 Metern, kann ich an das Loch ranzen gucken, dann müssen sie halt einen anderen Weg finden, jetzt das zu klären.
Wieder müssen die beiden warten. Schnelle Hilfe kommt aber von privat. Ein Reifenhändler aus Erftstadt hat sich gemeldet. Die Tochter des Besitzers kennt das Ehepaar. Sie will den beiden mit einem Leihwagen aushelfen.
Es hat jeden irgendwie hart getroffen, aber Leute, die wirklich alles verloren haben, wie ihr zum Beispiel, ist dann doch noch mal was anderes. Wo man denkt, wo kann man helfen, wie kann man unterstützen, was kann man tun? Und wenn wir euch damit eine Freude machen können zur Überbrückung, bis ihr irgendwann mal wieder zur Ruhe gekommen seid, dann machen wir das gerne natürlich.
Ein kleiner Glücksmoment in der schweren Zeit.
Wir haben uns gestern Abend noch geschworen, wir schaffen das. Und diese Leute, die zeigen ihnen das mit dieser Unterstützung. Da haben wir die Kraft und ich denke, wir schaffen das.
Silvia und Christian Schau fällt es schwer, die Hilfe anzunehmen. Doch die Unterstützung gibt auch eine Perspektive, dass es irgendwie weitergeht.
Ja, seit genau zwei Wochen also leben Menschen im Westen mit solchen Erfahrungen und das weckt bei vielen im Osten schlimme Erinnerungen an das Jahrhunderthochwasser 2002 an der Elbe und ihren Nebenflüssen. Als Dämme brachen und ganze Landstriche zu einer Seenlandschaft wurden, so sah es zum Beispiel in Dresden aus. 200 Kilometer weiter elbabwärts liegt Jesnitz an der Mulde. Damals mussten alle im Ort ihre Häuser verlassen, aber, und das ist eben der große Unterschied zur Flutkatastrophe jetzt im Westen, das Wasser stieg hier langsam, die Menschen konnten sich noch vorbereiten, konnten das Wichtigste mitnehmen und alle in Jesnitz haben überlebt. Bis heute wirkt natürlich diese Erfahrung nach, sie beschäftigt die Menschen in Jesnitz. Julia Grünwald war für uns in Sachsen-Anhalt.
Als wir die Bilder jetzt gesehen haben von diesem jetzigen Hochwasser, hat es uns so umgehauen und wir waren ziemlich erschrocken und haben uns an unsere schlimmen Zeiten zurückerinnert.
Es ist ein besonderes Treffen für Kita-Leiterin Monika Hartling. Gemeinsam mit dem alten und neuen Bürgermeister aus Jesnitz macht sie eine Zeitreise für uns. Gut 20 Jahre zurück, als auch Ostdeutschland in einer Jahrhundertflut versank.
Ich bin selbst mit dem Polizeiauto rumgefahren, Lautsprecher, hab die Leute informiert. Jeder hat gedacht, ach, Hochwasser hat man immer schon, aber das wird nicht so schlimm werden.
Im August 2002 trat die Mulde über die Ufer. Das Wasser stieg damals langsam über Tage. Irgendwann hielten die Deiche nicht mehr stand. Eine ganze Region wurde überflutet. Allein in Jesnitz in Sachsen-Anhalt entstand ein Schaden von rund 8 Millionen Euro. Vieles wurde zerstört und musste neu gebaut werden, darunter eine Kita. Allein mit Hilfe von Spenden gelang der Neustart.
Mich hat es umgeworfen, wie toll die Einrichtung ist. Und von diesen Spendengeldern, die 1,6 Millionen, die eingekommen sind, wurde ein ganz hochmoderner Kindergarten gebaut, von dem wir immer noch profitieren.
Nun sammeln Sie wiederum Spenden für die Betroffenen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Ohne Unterstützung hätte auch der Jesnitzer Familienbetrieb von Henrik Grefe vor dem ausgestanden. Meter hoch stand in seiner Werkstatt das Wasser. Doch aufgeben war keine Option.
Wir hatten ja auch eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, unseren Angestellten, die da auch Familie ernähren haben. Und haben gesagt, los, wir rufen die Jungs jetzt an, die müssen kommen, wir müssen sauber machen, wir müssen aufräumen, dass wir wieder arbeiten können.
Bis dahin dauerte es nur wenige Wochen. Auf die finanziellen Hilfen vom Land musste das Familienunternehmen damals aber Monate warten. Am Ende gab es rund 90.000 Euro. Für die aktuell Betroffenen hofft er jetzt,
dass die Politik das nicht wieder so schwierig macht, dass die Leute an ihr Geld kommen, um ihre Firmen und Häuser wieder aufzubauen.
Dass man einen langen Atem braucht, das wissen die Jesnitzer ganz genau.
Man darf nicht zu hastig sein. Es gab Leute, die haben dann wieder ihre Wohnungen bezogen, aber das war noch nicht ausgetrocknet.
Nicht den Mut verlieren. Irgendwie geht's immer weiter und irgendwie ist ein Lichtblick und wird geholfen.
Die letzten Baumaßnahmen dauern bis heute an. Für eine hochwassersichere Stadt. Weit vor der Stadt ist ein neuer Deich entstanden. Ein wichtiges Signal für die Menschen, sagt der heutige Bürgermeister.
Es haben also kaum Bürger die Stadt verlassen. Und der Mut, den sie dann hatten, den möchten wir eigentlich auch weiterreichen und sagen, seht euch an, das ist zu schaffen, man muss Geduld haben und es wird auch wieder.
20 Jahre nach der großen Flut hat Jesnitz schwere Zeiten hinter sich und sie sind stolz auf das, was sie geschafft haben.
Ja, und Sie können weiter für die Flutopfer spenden, die es jetzt getroffen hat, bei der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD-Hochwasser-Spendenkonto.de 62 37 02 05, 6 mal die 0, dann die 10 20 30 oder online unter aktiondeutschlandhilft.de. Es ist nun wirklich kein Geheimnis. Es gibt Finanzjongleure, die suchen immer nach cleveren Tricks, angelegtes Geld zu vermehren und vor allem auch Steuern zu umgehen. Und in der Vergangenheit waren einige besonders dreist. Sie haben sich Steuern erstatten lassen vom Staat, die sie nie bezahlt haben. Cum-Ex war über Jahre die angesagte Masche. Die betrügerischen Banker meinten, das wäre ein ganz legaler Steuertrick. Seit heute wissen sie endgültig, Cum-Ex ist Steuerhinterziehung. Also eine Straftat. Nach dieser ultimativen Ansage des Bundesgerichtshofs besteht die Hoffnung, dass endlich Milliarden in den Staatshaushalt fließen. Kerstin Anaba.
Er ist einer der Experten im größten Steuerskandal in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands. Christoph Spengel hat sich viele Jahre mit Cum-Ex-Deals beschäftigt.
Der Staat, der wurde und wird ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Das sind zweistellige Milliardenbeträge und es geht heute immer noch in abgewandelter Form.
Bei den Cum-Ex-Aktiengeschäften ließen sich Anleger jahrelang Steuergelder erstatten, die nie gezahlt wurden. Und das ging so. Händler verschoben untereinander die Wertpapiere. Dabei führten die beteiligten Banken nur einmal Steuern an das Finanzamt ab, stellten aber mehrfach Bescheinigungen für eine Steuererstattung aus. Somit kassierten mehrere Händler Steuerrückzahlungen. Über Jahre hinweg verlor der Staat dadurch Milliarden. Etliche Gerichte beschäftigen sich inzwischen damit. Das erste Urteil in Sachen Cum-Ex fällte vor gut einem Jahr das Landgericht Bonn. Dort bekamen zwei Ex-Börsenhändler aus London Bewährungsstrafen wegen Steuerhinterziehung bzw. Beihilfe dazu. Einer der Männer soll außerdem seinen Gewinn zurückzahlen, 14 Millionen Euro. Die in dem Verfahren beteiligte Hamburger Privatbank MM Warburg soll rund 176 Millionen Euro zurückzahlen. Zu Recht? Ja, urteilten heute die obersten Strafrichter in Karlsruhe. Das Urteil des Landgerichts ist einwandfrei. Sie ließen keinen Zweifel, derartige Aktiendeals sind illegal.
Es handelt sich bei den
praktizierten Geschäften weder um legale Gestaltungsmodelle noch um das bloße Ausnutzen einer Gesetzeslücke, weil die gesetzliche Regelung eindeutig war, eine Lücke gab's hier nicht. Es ging vielmehr, übrigens nicht anders als bei dem normalen Umsatzsteuerbetrug, um einen blanken Griff in die Kasse, in die alle Steuerzahler normalerweise einzahlen.
Cum-Ex-Geschäfte sind strafbar. Gewinne von Händlern und Banken daraus müssen zurückgezahlt werden. Ein Urteil mit Auswirkungen auf die gesamte Branche.
Wenn jetzt in Summe Milliarden Steuerrückforderungen auf die Finanzbranche zukommen werden, dann kann das einzelnen Kreditinstituten sehr wehtun.
Das Urteil aus Karlsruhe, ein Meilenstein auf dem Weg der Aufarbeitung des Cum-Ex-Skandals.
Fragen wir nach bei Anja Kohl. Wir haben es gerade in dem Bericht gehört, das kann noch anderen Banken sehr wehtun, heißt es da. Was ist da jetzt zu erwarten?
Also dieses heutige Urteil des Bundesgerichtshofs ist wirklich ein scharfes Schwert. Die Banken, die zittern jetzt, denn ihnen drohen hohe Rückzahlungen an den Fiskus, wobei sie jetzt wahrscheinlich hoffen werden, dass die Mühlen der Justiz langsam mahlen werden. Aber es ist so, rund 1000 weitere Banker und Börsenhändler sind allein in Deutschland beschuldigt, illegale Cum-Ex-Geschäfte getätigt zu haben. Der Schaden für die Steuerzahler liegt bei mindestens 10 Milliarden Euro, europaweit wohl sogar bei bis zu 50 Milliarden Euro. Und auch der Deutschen Bank könnte nun ein Cum-Ex-Prozess drohen. Laut Staatsanwaltschaft Köln sind 70 Beschäftigte beschuldigt, darunter auch die beiden Ex-Chefs Ackermann und Jane. Vor 2 Jahren sagte die Deutsche Bank, sie sei nur an der Finanzierung von solchen Geschäften beteiligt, was immer das denn genau heißen mag.
Ja, nun ist also höchstrichterlich klargestellt, Cum-Ex-Aktiengeschäfte sind strafbar. Aber hat die Branche nicht längst neue Modelle am Laufen?
Ja, sie musste ja nicht so richtig, denn das mit Cum-Ex ging lange Jahre, bis zuletzt wohl sogar noch. Die Banken hatten keine Veranlassung, irgendwas zu ändern, denn der Gesetzgeber sah ihren Praktiken tatenlos und duldend zu. Zuvor war die Finanzkrise, die Banken waren angeschlagen, da hat man offensichtlich beide Augen zugedrückt. Jetzt kann man ja auf vielerlei Arten Steuern umgehen und auch Steuerschlupflöcher finden. Darauf sind ja ganze Beraterkohorten spezialisiert. Aber eines lässt sich sagen am heutigen Tag. Cum-Ex dürfte für die Banken mit diesem Urteil vorbei sein. Denn jetzt drohen sowohl den Instituten als auch den Einzeltätern hohe Geld- und auch Haftstrafen.
Danke für diese Einschätzung. Anja Kohl nach Frankfurt. Ja, das endgültige Urteil über Cum-Ex. Dazu die Meinung unseres ARD-Rechtsexperten Frank Bräutigam vom Südwestrundfunk.
Das Geschäftsmodell Cum-Ex ist echt kompliziert. Man braucht eine Weile, um es zu verstehen. Das Urteil des Bundesgerichtshofs dagegen ist klar und deutlich. Man versteht es sofort. Dieses Modell war strafbar. Punkt. Oder lieber Ausrufezeichen. Steuern zurückzubekommen, die der Staat gar nicht einbehalten hat, selbstverständlich muss das verboten sein. Gut, dass der Bundesgerichtshof das ausdrücklich bestätigt hat. Und die Argumente von den vermeintlich legalen Gestaltungsmodellen oder einer Gesetzeslücke vom Tisch wischt. Genauso wichtig ist, dass die Justiz vor Ort die Erträge konsequent eingezogen hat und dies laut BGH auch ausdrücklich durfte. Wäre ja noch schöner, wenn sich solche Straftaten lohnen würden. Immerhin geht es um das Geld aller Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Die Angeklagten heute sind gar nicht mal die ganz großen Fische bei Cum-Ex. Das Urteil ist dennoch ein wichtiges Signal. Zum Beispiel für die Ermittlerinnen und Ermittler und die Gerichte vor Ort. Dutzende Strafverfahren mit bis zu 1000 Beschuldigten, hoffentlich auch gegen die großen Fische, können mit diesem Rückenwind aus Karlsruhe nun richtig Fahrt aufnehmen und gleichzeitig dafür sorgen, dass verlorenes Steuergeld an den Fiskus zurückfließt. Für so einen Mammutkomplex muss die Justiz übrigens personell gut aufgestellt sein. Die Staatsanwaltschaft Köln etwa wurde für Cum-Ex zuletzt besser ausgestattet. Trotzdem bleibt das Thema Personal eine Dauerbaustelle. Denn wenn die Justiz ihre Arbeit nicht schafft, kann Verjährung drohen. Ein Signal ist das Urteil außerdem an alle, die weiterhin glauben, wenn man nur möglichst komplizierte Modelle erfindet, wird man den Staat schon irgendwie austricksen. Das kann gut gehen, muss es aber nicht, wie wir heute sehen. Die Justiz war spät dran bei Cum-Ex, ist inzwischen aber sehr hartnäckig. Das muss unbedingt so bleiben.
Die Meinung von Frank Bräutigam. Inzwischen sind mehr als 36 Stunden vergangen seit der Explosion im Camp-Park in Leverkusen. Es gibt kaum mehr Hoffnung, die 5 noch vermissten Leben zu finden. Damit beginnt zusammen mit Daubner jetzt die Kurznachrichten.
Die Ursache der Explosion ist weiter unklar. Morgen nehmen Brandermittler die Arbeit auf. Sie sollen unter anderem prüfen, ob menschliches Fehlverhalten zu dem Unglück geführt hat. Mindestens 2 Mitarbeiter sind gestern bei der Explosion und dem anschließenden Feuer ums Leben gekommen. 31 wurden verletzt. Unterdessen warnen die Behörden vor Rußpartikeln, die gestern vom Himmel gefallen sind. Das Landesumweltamt NRW geht davon aus, dass in der Rauchwolke Dioxinverbindungen waren. Die Konzentration wird noch untersucht. Angesichts zunehmender Cyberangriffe auf sein Land hat US-Präsident Biden davor gewarnt, dass diese auch zu bewaffneten Auseinandersetzungen führen könnten. Wörtlich sagte er: "Ich denke, es ist mehr als wahrscheinlich, dass wir in einem Krieg enden werden. Einem echten Krieg mit einer Großmacht." Biden äußerte sich bei einem Besuch der US-Geheimdienste. Russland und China bezeichnete er als wachsende Bedrohungen. Vor diesem Hintergrund haben die USA und Russland neue Abrüstungsgespräche aufgenommen. Zum Auftakt trafen sich heute die Vizeaußenminister beider Staaten in Genf. Im Zentrum standen Rüstungskontrolle und Risikominderung, aber auch die strategische Stabilität. Gemeint ist damit das Gleichgewicht der atomaren Abschreckung. Die Gespräche gelten als wichtiges Signal für die globale Sicherheit, obwohl Experten keine konkreten Ergebnisse erwarten. In Peru hat der neue Präsident Pedro Castillo sein Amt angetreten. Im Kongress in Lima legte er den Eid ab. Castillo ist ein Linkspolitiker, der mit dem Slogan "Keine armen Leute mehr in einem reichen Land" für sich geworben hatte. Über eine Mehrheit im Parlament verfügt seine Partei nicht. Der frühere Dorfschullehrer hatte sich in einer Stichwahl knapp gegen eine Rechtspopulistin durchgesetzt. Sie gilt als Meilenstein der internationalen Politik. Seit ihrer Unterzeichnung heute vor 70 Jahren garantiert die Genfer Flüchtlingskonvention die Rechte von Verfolgten und Vertriebenen. Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Grandi zeigte sich heute anlässlich des Jubiläums allerdings besorgt über Versuche, die Vereinbarungen zu ignorieren oder zu umgehen. Für die UN ist die Konvention und ihr späteres Zusatzprotokoll noch immer das wichtigste Dokument für den Flüchtlingsschutz. Es definiert, wer als schutzbedürftiger Flüchtling gilt, mit welchen Rechten und Pflichten. 149 Staaten haben der Vereinbarung zugestimmt. Im Norden Italiens hat es nach starken Regenfällen Überschwemmungen gegeben. Die Rettungskräfte rückten zu Dutzenden Einsätzen aus. An mehreren Orten am Comer See gingen Schlammlawinen runter, Straßen waren unpassierbar, Menschen wurden in ihren Häusern eingeschlossen. Für morgen sagen die Behörden weitere mögliche schwere Unwetter voraus.
Das etwas eingeschränkte Bad in der Menge mit Corona-Abstand, so geht Bundestagswahlkampf in der Pandemie. Viele Politiker, Politikerinnen sind gerade im Land auch mal barfuß unterwegs. Bürgernah erklären sie ihre Agenda, Kameras sind auch immer dabei. Aber ein echter Dialog, konkrete Nachfragen sind auf solchen Touren kaum möglich. Und nur den wenigsten von uns laufen die Abgeordneten überhaupt über den Weg. Auch deshalb gibt es Abgeordnetenwatch, ein Portal, das von Spenden lebt und vor allem von den Fragen des Volkes und den Antworten der Abgeordneten. Mareike Aden über das neue Angebot zur Bundestagswahl.
Sie haben hier viel über Transparenz debattiert, Besserung gelobt und zuletzt immerhin ein Lobbyregister verabschiedet, nachdem sich einige Abgeordnete beim Geschäft mit Schutzmasken bereichert hatten. Wer hier künftig Platz nimmt, das entscheidet sich Ende September. Sie wollen dazu beitragen, dass der Wahlkampf möglichst transparent und bürgernah wird. Das Team von der Organisation Abgeordnetenwatch. Jetzt vor der Wahl sind auch alle, die kandidieren, im Online-Frageportal zu finden und zu befragen.
Gefühlt sieht es ja immer nur so aus, dass vielleicht Lobbyisten irgendwie Zugang zu den Abgeordneten haben. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre VolksvertreterInnen auch jederzeit kontaktieren können. Und das ist einfach wichtig, dass man weiß, wer ist überhaupt für einen zuständig und dass wir ein niederschwelliges Angebot machen, ganz einfach eine Frage zu stellen, eine Antwort zu bekommen oder auch einfach in den Fragen und Antworten von anderen einfach zu lesen.
Über die Postleitzahl oder den Namen können Kandidierende und aktuelle Abgeordnete gesucht werden. Auch das Abstimmungsverhalten kann abgerufen werden. Viele haben Nebentätigkeiten aufgeführt. Die Hamburger SPD-Bundestagsabgeordnete Aydan Özus beantwortet seit 2010 Fragen. Mal zu Rüstungspolitik, mal zu Einwanderungsfragen oder zur Corona-Politik. Ein offener Dialog sei nach der Maskenaffäre besonders wichtig.
Jetzt denken wieder alle, wir sind alle korrupt, wir machen das alle so und dem ist ja nicht so. Und deswegen ist es so wichtig, dass nachgefragt wird, dass auch harsch gefragt wird, ruhig, was macht ihr da?
Solange es um die Sache gehe, sei hartes Nachfragen sogar erwünscht.
Das Gute ist eben, dass es wirklich immer Fragen sind. Wenn das nicht so ist oder wenn es Beleidigungen sind, dann wird das auch moderiert von Abgeordnetenwatch. Das, finde ich, ist das Besondere an dieser Plattform.
Für die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele trifft das spendenfinanzierte Online-Portal den Nerv der Zeit.
Das ist ein enorm wichtiges Angebot. Es leistet einen sehr großen Beitrag zur Transparenz und hat in meiner Wahrnehmung auch den Abstand zwischen Politik auf der einen Seite und Bürgern auf der anderen Seite deutlich kleiner werden lassen.
FDP-Chef Lindner, Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock und AfD-Politiker Brandner bekommen und beantworten derzeit die meisten Fragen.
Die Tendenz ist eher, dass die Oppositionsparteien in der Regel etwas aktiver sind als die Regierungsparteien. Das ist auch leicht zu erklären, denn in der Opposition kann man natürlich mehr versprechen.
SPD-Kanzlerkandidat Scholz hatte zuletzt kein Mandat. Da er jetzt für den Bundestag kandidiert, kann er nun wieder befragt werden. Unionskandidat Laschet konnte in den vergangenen Jahren als Abgeordneter in Nordrhein-Westfalen befragt werden. Von den mehr als 130 Fragen, die er seit 2017 auf dem Portal bekommen hat, ist noch keine beantwortet.
Auch ein Thema, zu dem die Kandidaten und Kandidatinnen gefragt sind vor der Wahl im September. Was tun Sie für bezahlbaren Wohnraum? Die Miete frisst ja bei vielen Leuten einen großen Teil des Einkommens auf. Und so zieht es viele dorthin, wo es eben günstiger ist. Ein Beispiel, Pforzheim in Baden-Württemberg. Die Stadt lockt nicht gerade mit strahlender Schönheit, mit Altstadtcharme. Hier locken neue bezahlbare Wohnungen und freie Grundstücke. Und von hier aus lässt es sich dann gut zur Arbeit pendeln. Und genau das wird zum Problem für die Stadt zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Jenny Rieger war mittendrin am Nordrand des Schwarzwaldes.
Das ist Pforzheim, wie es viele kennen. Eine Ausfahrt an der A8, fast mittig zwischen Stuttgart und Karlsruhe gelegen. Tausende fahren hier täglich vorbei und Tausende fahren von hier morgens ab. Verkehrstechnisch attraktiv, so könnte man Pforzheim nennen. Und genau das ist der Grund für diese Baustelle. Fast 400 Wohnungen entstehen in der 126.000 Einwohnerstadt momentan pro Jahr. Denn neuer Wohnraum ist heiß begehrt und vor allem günstiger Wohnraum.
Es ist auf jeden Fall günstiger, hier zu wohnen und auch Häuser zu kaufen. Allerdings müssen wir auch dazu sagen oder wissen, dass auch in Pforzheim die Preise in den letzten Jahren angezogen sind. Sowohl was der Erwerb von Grundstücken angeht, Eigenheime, aber auch bei den Mieten. Aber gegenüber den Preisen in Stuttgart und Karlsruhe, da sind wir natürlich immer noch drunter, auf jeden Fall.
Und das macht einiges wett. Denn Pforzheims Charme ist spröde. Im Zweiten Weltkrieg fast dem Erdboden gleichgemacht, dominieren noch heute Nachkriegsbauten das Stadtbild. Schnell hochgezogen, funktional. Heute wird in der Innenstadt viel saniert und nachverdichtet, wo es geht. Und wo das nicht mehr geht, werden neue Flächen erschlossen, so wie hier. Tiergarten nennt sich diese Neubausiedlung am Rande Pforzheims. Vor 10 Jahren waren Sabine Hofmann und ihr Mann unter den Ersten, die hier gebaut haben, obwohl sie beide nicht in Pforzheim arbeiten. Warum also hier?
Für die Preise, die man in Stuttgart bezahlen muss, kriegt man hier in Pforzheim einfach ein bisschen mehr Umfeld.
Mehr Umfeld und nur 2 Kilometer bis zur Autobahn. Das ist ihnen wichtig, denn sie und ihr Mann pendeln. Ebenso wie ihr Nachbar und viele andere hier. Daimler, Porsche, Bosch, mit den großen Arbeitgebern der Region kann Pforzheim kaum konkurrieren.
Pforzheim hat auch nicht die große Anzahl an hochqualifizierten Arbeitsplätzen wie jetzt in Großräumen Karlsruhe und Stuttgart. Das muss man einfach so auch zur Kenntnis nehmen. Und deswegen sind hier viele auch zentral zwischen den 2 Großräumen dann angesiedelt, die einfach pendeln müssen.
Genau das würde Markus Epple gerne ändern. Nur wie? Diese Frage treibt den Wirtschaftsförderer um und an den Rand der Stadt zu einem Maisfeld. Denn das ist
das letzte verfügbare Gewerbegrundstück, erschlossenes Gewerbegrundstück der Stadt Pforzheim. Dann war's das.
Heißt, ist dieses Grundstück bebaut, gibt es erst einmal keine weiteren Gewerbeflächen und somit auch wenig Raum für neue Arbeitsplätze. Dabei wären die dringend nötig. Bei 7% liegt die Arbeitslosenquote in Pforzheim, ein hoher Wert für Baden-Württemberg. Vielleicht, weil die Stadt nicht nur hochqualifizierte Pendler anzieht, sondern auch andere, die einfach günstig wohnen wollen. Fakt ist, Pforzheim wächst und das bis an die Grenzen seiner Belastbarkeit.
Wir haben das Problem in Pforzheim, dass wir im Prinzip das Auffangbecken für die Karlsruher und die Stuttgarter sind und wir die wirklichen Bedürfnisse unserer eigenen Wohnbevölkerung, die sich erweitern wollen, vergrößern wollen, gar nicht mehr befriedigen können.
Denn neue Einwohner brauchen auch eine Infrastruktur, brauchen nicht nur Wohnraum, sondern auch Straßen, Geschäfte oder Kitas. Viel zu stemmen für eine kleine Großstadt wie Pforzheim. Und doch werden die Hofmanns bald neue Nachbarn bekommen. Ab dem kommenden Jahr entsteht Tiergarten 2. Eine neue Siedlung direkt nebenan. Heißt mehr Wohnraum, aber sicherlich auch wieder mehr Pendler. Was das mit einer Stadt wie Pforzheim macht?
Alle Wege, ob sie raus wollen oder rein wollen nach Pforzheim, es ist voll. Ich bin selber gar nicht so oft in Pforzheim drin. Ich gucke, dass ich so schnell wie möglich auf der Autobahn bin.
Denn die führt in die Ballungszentren, dorthin, wo es zwar kaum noch erschwinglichen Wohnraum gibt, aber Arbeitsplätze. Wohnen und arbeiten, beides an einem Ort, immer mehr ein Privileg.
Ja, und ein Privileg ist es auch, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Das zumindest kann der deutschen Nationalelf keiner mehr nehmen. Heute ist es allerdings vorbei. Die Mannschaft unter Stefan Kunz ist raus nach dem 1:1 gegen die Elfenbeinküste. Die deutschen Dressurreiterinnen dagegen sind oben auf. Wir haben gestern schon sowas geahnt, dass es noch mehr Medaillen gibt. Julia Büchler jetzt mit dem Olympiamenü.
Ja, und das sieht Sushi für die deutschen Reiterinnen und Bananen für ihre Pferde vor. Gestern haben sie damit Gold im Team gefeiert, heute Gold und Silber im Einzel. Jessica von Bredow-Werndl war hier sogar noch einen Tick besser als ihre ehemalige Lehrerin Isabel Wert. Ihr hat die 35-Jährige viel zu verdanken, denn Wert baute sie auf, motivierte sie, vor allem eben als es sportlich nicht so gut lief. Nun ist von Bredow-Werndl ganz oben Gold bei ihrer Olympiapremiere und das eben auch dank ihrer Konkurrentin.
Der Blick auf die Anzeigentafel, Emotionen pur. Das alles nach einer Dressurkür, die Jessica von Bredow-Werndl mit ihrer Stute Dallera geradezu zelebriert. Die beiden schweben durch das Viereck, bekommen von den strengen Richtern 91,732 Prozentpunkte, ein erstklassiges Ergebnis. Und Messlatte für die Konkurrenz, die nach ihr startet. Zum Beispiel Isabel Wert. Auch sie zeigt im Sattel ihrer Stute Bella Rose einen fantastischen Ritt. Allen war klar, es wird ganz eng, was die Medaillen betrifft. Dann die Jubelfaust von Isabel Wert, eine Silberfaust der mehrmaligen Olympiasiegerin und Goldtränen des Olympianeulings.
Wenn es dann so Wirklichkeit wird und die ganze Anspannung, ich würde es nicht Druck bezeichnen, aber diese Anspannung von einem abfällt, das ist krass. Also es ist wirklich krass.
Gold und Silber, ein ziemlich perfekter Tag für Deutschland. Doch auch, wenn die 35-Jährige heute allen davontrabt, eines bleibt wie immer.
Man weiß genau, egal wie es läuft, es ändert sich nichts zu Hause. Also mein Sohn liebt mich jetzt nicht mehr oder weniger, ob ich die Medaille um den Hals hängen habe. Und das ist auch ein beruhigendes Gefühl.
Mit Ehemann Max geht es jetzt sofort nach Hause.
Endlich durften auch die deutschen Judoka jubeln. Eduard Trippel mit 24 Jahren, einer der jüngsten im Team, holte Silber. Sein Erfolgsgeheimnis? Lockerheit. Als Kind, da soll er ein richtiger Zappelphilipp gewesen sein. Eine genervte Lehrerin schickte ihn daraufhin zum Sport. Er ging zum Judo-Training mit Erfolg. Er wurde immer ruhiger und auch besser. Und jetzt ist er Medaillengewinner bei den Olympischen Spielen.
Dies ist sein Moment. Der bislang größte Erfolg für Eduard Trippel, 24 aus Rüsselsheim. Von wegen Gold verloren, er hatte Silber gewonnen.
Man hat
auf Olympia nur starke Leute. Ja. Nur jeden, ich hatte, glaube ich, gefühlt jeden Kampf einen Weltmeister gehabt. Mhm. Und ich bin froh, dass es jetzt rum ist und dass ich das mit der Medaille jetzt auch beendet habe.
Ja, Mann! Der angehende Polizeikommissar, immer gut drauf, beginnt jeden Kampf mit einem Lächeln. Wow. Gegen den Georgier Lascha Bekauri in Weiß müht sich Deutschlands Nummer 1 ab. Doch da nützt kein Zerren, kein Zupfen. Einmal ist Triple unachtsam und der Georgier schickt ihn auf die Matte. Aus dem Haltegriff kann sich Triple noch befreien. Kontern kann er diesen entscheidenden Wurf aber nicht mehr. Verliert knapp.
Ich glaube, mein Verhängnis war, dass ich in einem Halbfinale unendlich glücklich war. Da ist so ein bisschen die Spannung vom Kampf rausgegangen. Ich würde trotzdem sagen, ich habe 100% gegeben, aber vielleicht hätte ich taktisch oder technisch das besser lösen können. Aber über Silbermedaille würde ich mich jetzt nicht ärgern.
Geschlagen, aber glücklich. Vielleicht nicht ganz so sehr wie sein Gegner. Und doch sind sie in dieser Sache vereint. Eine Olympiamedaille entschädigt für so vieles.
Ja, entschädigt wurde auch das deutsche Schwimmteam. Nach 13 Jahren ohne Medaille hat es heute wieder geklappt mit viel Kraft und Konzentration.
Sarah Köhler kann ihre eigene Leistung kaum fassen, holt Bronze im Becken. In einem ganz starken Rennen über 1500 Meter Freistil schwimmt sie zu neuem deutschen Rekord. Verbessert ihre eigene Bestzeit um 6 Sekunden und schlägt hinter den US-Amerikanerinnen Katie Ledecky und Erica Sullivan an.
Also ab 900 etwa tat es wirklich richtig weh. Und dann ist es so wie für alle anderen auch, ab einem gewissen Punkt ein Kampf gegen den inneren Schweinehund. Aber ich wollte so wie jeder natürlich in dem Finale unbedingt diese Medaille. Und dann, ja, habe ich einfach versucht, den Schmerz zu ignorieren.
Die erste deutsche Schwimmmedaille seit 13 Jahren.
Das Synchronspringen in Tokio war spannender als viele Krimis. Sogar für die Wertungsrichter ist es ja oft richtig schwierig zu erkennen, wie identisch sich die beiden Springer sich jetzt tatsächlich bewegen. Bei Patrick Hausting und Lars Rüdiger ließen sie sich besonders viel Zeit. Dann aber der erlösende Jubel, die Punktzahl reichte für Bronze. Sie selbst hatten kaum noch dran geglaubt. Im finalen Durchgang vom 3-Meter-Brett zeigten die beiden dann ihren schwierigsten Sprung, den 4,5-fachen Salto vorwärts. Und dieser wunderschön anzusehen war dann auch die Medaille. Keine Medaille, dafür ein Rassismus-Eklat. Für die deutschen Straßenradfahrer waren diese Spiele zum Vergessen. Sportdirektor Patrick Moster wollte seine Sportler beim Einzelzeitfahren motivieren. Dabei beleidigte er aber die Konkurrenz. Der Bund Deutscher Radfahrer gibt bei diesen Spielen tatsächlich kein gutes Bild ab.
Zu einer heftig diskutierten Szene kam es beim Einzelzeitfahren der Männer. Radsportdirektor Patrick Moster feuerte Nikias Arndt mit diskriminierenden Worten an.
Hol die Kabinenleiter! Hol die Kabinenleiter!
Live-Kommentator Florian Nass bezog direkt Stellung.
Da fehlen mir die Worte, wenn ich das richtig gehört habe. Hol die Kameltreiber. Sowas hat im Sport überhaupt nichts verloren. Das ist absolut unterirdisch.
Zu diesem Zeitpunkt fuhren ein eritreischer und ein algerischer Fahrer vor Nikias Arndt. Moster entschuldigte sich kurz nach dem Rennen.
Ich möchte mich in aller Form für die von mir getätigten Äußerungen entschuldigen. Ich habe selbst in unserem Bekanntenkreis einige Personen, die aus Nordafrika stammen. Insofern ist es, wie gesagt, es tut mir unendlich leid.
Er ist selbst untröstlich. Das hat er uns sehr plausibel und sehr intensiv mitgeteilt. Und er hat uns vor allem mitgeteilt, dass er mit sofortiger Wirkung alles daran setzen wird, auch nicht ansatzweise Anlass für Kritik zu geben. Das war letztlich für uns dann auch der entscheidende Punkt, von weiteren Maßnahmen oder Sanktionen abzusehen.
Der Bund Deutscher Radfahrer kündigte an, nach den Olympischen Spielen mit Moster über den Vorfall zu sprechen.
Ursprünglich waren die Olympischen Spiele in Japan ja als Spiele des Wiederaufbaus gedacht nach Erdbeben, Tsunami und Atomkatastrophe. Aber davon ist wenig übrig geblieben. Im Gegenteil, manchen Bewohnern Tokios haben diese Spiele fast alles genommen, mal wieder.
Tokio 2020. Die Spiele haben kein Glück. Und Kohei Jinno auch nicht. Zweimal verlor der 87-Jährige sein Heim an die Olympischen Spiele. Beide Male an ein neues, großes Stadion, an identischer Stelle. Da kommen Erinnerungen in mir hoch, die ich nicht in Worte fassen kann. Gute und schlechte Dinge. Genau da, unter dem Finger, hat er gewohnt, mit Frau, Sohn und Tochter. Gern erinnert er sich an die Jahre nach dem Krieg. Arme, aber schöne Jahre. Gino, vierter von 9 Brüdern. Das Elternhaus, selbst gezeichnet. Er bleibt, gründet hier auch eine eigene Familie. Dann 1964 kommt Olympia nach Tokio und mit ihm ein neues Oval. Beim ersten Mal war es schlimm. Wir mussten ausziehen und danach auf wenigen Quadratmetern leben, zu viert. Aber es waren ja die Olympischen Spiele. Wir haben freudig kooperiert. Kurze Zeit später kehren die Ginos zurück. Nicht weit entfernt in dieselbe Nachbarschaft. Und wieder eröffnen ihr Tabakwarengeschäft. 2013 Zuschlag für 2020, 3 Jahre später die Räumung, folgt der Abriss. Jetzt weicht das 64er Stadion einer neuen Kathedrale und Kohei Jino ist ohne Zuhause. Schon wieder. Ich wollte mein ganzes Leben hier verbringen, nun haben mich die Olympischen Spiele ein zweites Mal vertrieben. Das bereitet mir tiefe Trauer und tiefen Schmerz. Gino erhält nur eine Mini-Entschädigung. 2018 stirbt Yasuko, seine Frau, aus Kummer, sagt Gino. Der Vertriebene lebt nun bei seinem Sohn. Die Welt sieht eine schimmernde Arena. Die Schicksale dahinter sieht sie nicht.
Auch manche schönen Momente bleiben verborgen. Wir versuchen sie trotzdem zu finden, wie diesen hier. Erst gewinnen Fidschis Rugby-Spieler Gold und dann singen sie gemeinsam einen traditionellen Gospelsong Gänsehaut.
Großartig, dafür gibt es von uns Gold für diesen wunderbaren Gesang. Ganz herzlichen Dank, Julia Büchler, für heute. Und damit gleich rüber zum Wetter und zwar zu Donald Becker. Aber Donald, bevor du zum Deutschlandwetter kommst, guckst du erstmal noch woanders hin.
Ja, nicht auf die Fidschi-Inseln, aber doch nach Süden und zwar nach Sardinien. Und dort brennt es schon seit dem Wochenende. Große Hitze und natürlich dann auch starker Wind begünstigen immer wieder die Entstehung dieser Brände. Und die gab es auch am Athener Stadtrand gestern Vormittag ausgebrochen. Es waren auch einige Vororte von Athen bedroht, aber der Großeinsatz der griechischen Feuerwehr konnte das Ganze heute dann unter Kontrolle bringen. Wir gucken mal, warum es dort so heiß ist. Das liegt eigentlich daran, dass es bei uns jetzt relativ kühl in den nächsten Tagen weitergeht. Wir werden wirklich wahrscheinlich mit etwas zu tiefen Temperaturen in den August reingehen. Schuld sind diese zwei Tiefdruckgebiete, die sich hier vereinigen. Auch hier die Wärme über Norwegen ist dann vorbei und wir kriegen von Nordwesten ja die kühle Luft, die bis zu uns durchkommt. Dafür wird sich aber die Hitze eher hier in Richtung Balkan zum Wochenende und vor allem Richtung Montag noch auf zum Teil über 40 Grad steigern lassen. Jetzt schauen wir auf die Nacht und da sehen wir, dass es jetzt auch aktuell vorhin in Helgoland Gewitter gab, zieht jetzt nach Sylt, müsste eigentlich in Sylt schon angekommen sein, also dort noch kräftigere Schauer und Gewitter, ansonsten lösen sich die Wolken auf, ein paar Frühnebelfelder vor allem in Niederbayern, morgen dann im Süden komplett trocken, im Norden weitere Schauer über Schleswig-Holstein, auch kurze Gewitter, in der Mitte mal ein paar dichtere Wolken, aber wirklich nur ganz vereinzelte kurze Spritzer. Schauen wir auf die Tiefstemperaturen, die liegen überwiegend im Bereich zwischen 17 und 12 Grad. Die Höchstwerte morgen wieder im Osten und im äußersten Südwesten am Oberrhein zu finden. Dort zum Teil 27 oder 28 Grad. Deutlich frischer ist es dann hier schon im Nordwesten und Westen geworden. Auch der Wind spielt dort eine Rolle, recht kräftig morgen, vor allem an der Nordsee mit Sturmböen zum Teil. Am Freitag kommen dann Gewitter in Richtung Schwäbische Alb und Fränkische Alb voran. Da weiter nördlich ist es trocken, ganz im Norden weitere Schauer, auch am Samstag und auch am Sonntag im Norden sehr wechselhaft und windig. In der Mitte aber zumindest weitgehend trocken.
Danke, Donald, fürs Wetter. Und das waren unsere Tagesthemen. Tunnel der Freiheit, so heißt die Doku gleich im Anschluss hier im Ersten. Die Geschichte einer Flucht aus Ostberlin vor 60 Jahren. Und morgen Abend erwartet Sie hier Helge Fuß mit neuen Tagesthemen. Und um 0.30 Uhr meldet sich Anna Planken mit dem Nachtmagazin. Vielen Dank fürs Zuschauen und Ihnen allen noch einen schönen Abend.